auf den Stühlen, da lagen so nette Kärtchen mit einem Bibelspruch drauf, der Jahreslosung für das neue Jahr 2023. Seit, ich glaube, 93 Jahren werden von einer ökumenischen Kommission wird jedes Jahr so ein biblisches Wort ausgewählt, was so durch das Jahr hindurch als Motto und so leiten mag. Es ist dieser Bibelvers für dieses neue Jahr und das wollen wir heute Abend miteinander betrachten. Du bist ein Gott, der mich sieht. Jetzt weiß ich nicht, welche Gedanken euch bei diesem Wort kommen. Wie ich ein Kind war, habe ich ein Kinderlied gelernt. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Pass auf, kleine Hand, was du tust. Warum? Denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Darum sei vorsichtig. Ist das so etwas? Klingt das so wie ein Überwachungsstaat? Ist Gott so jemand, der ständig aufpasst und uns einen Fehler unterläuft, wie es in China der Fall ist, wo überall im öffentlichen Raum solche Überwachungskameras sind und jeder, der einen Fehler macht, da leidet sein Social Scoring drunter. Die Beförderung am Arbeitsplatz ist gefährdet, er kriegt keinen Kredit mehr von der Bank und so weiter, alles Folgen. Ist Gott so jemand? Die Jahreslosung steht in einem Kontext. Und diesen Kontext müssen wir berücksichtigen, wenn wir das Wort verstehen wollen. Da werden wir nämlich in die Zeit gebeamt vor 4000 Jahren, ungefähr. In den Orient, als Abraham gelebt hat, zunächst im heutigen Irak, später ist er auf Gottes Auftrag hin in den Südosten der Türkei gezogen und dann weiter in das verheißene Land nach Kanaan. Und Gott hatte ihm ganz besondere Verheißungen gegeben. Durch dich und deine Nachkommen werden alle Völker auf Erden gesegnet werden. Ich will dich zu einem großen Volk machen. Aber der gute Abraham wurde 50, wurde 60, 65, 70, 75, 80. Jetzt wird es wirklich kritisch. 81, 82. 83, 84, 85, 86 und immer noch nichts ist passiert. Immer noch waren sie kinderlos. Geht es euch vielleicht manchmal auch so? Ihr habt ein Anliegen auf dem Herzen, betet dafür. Nicht nur einmal, Woche um Woche. Monat um Monat und nichts passiert. Habe ich mich da vielleicht geirrt? Oder will Gott vielleicht auf andere Weise helfen? Wird andersrum ein Schuh daraus? Muss man Gott vielleicht ein bisschen nachhelfen? Abrahams Frau Sarah hat eine gute Idee, sagt er. Auf die Art und Weise klappt das nicht. Also, wie wäre das, wenn du meine ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau nimmst? Damals war das zulässig gewesen, heute nicht. Jedenfalls nicht bei uns hier. Und wenn sie ein Kind bekommt, dann soll das als mein Kind gelten. Wir nennen sowas heute Leihmutterschaft. Ist doch eine gute Idee, oder? Irgendwie muss ich doch zu Nachkommen kommen. Und Hagar wird auch gleich schwanger. Der Plan scheint also aufzugehen. Doch Hagar beginnt jetzt auf ihre Herrin herabzusehen. Oh, ich bin jetzt schwanger. Ich kann jetzt nicht mehr arbeiten. Und übrigens, hier, ich bekomme ein Kind. Und du bist immer noch so eine alte Oma, aber ohne Kinder. Eine alte Frau. Hagar genießt ihren Erfolg. Und sie wird zickig, rebellisch. Und Sarah leidet darunter doppelt. Jetzt ist nicht nur kinderlos, jetzt wird sogar zum Gespött, wird respektlos behandelt. Und Sarah, sie beklagt sich bei Abraham. Hey, was hast du uns eingebrockt? Was macht der Abraham? Wie es öfters Männer tun bei Konflikten? Er zieht sie schön heraus. Das ist dein Problem. So schließlich deinem Markt. Kümmer du dich darum. Ich habe ja nur befolgt, was du wolltest. Siehst mal, so gehorsam bin ich dir. Also versucht Sarah, es auf ihre Weise zu lösen. Sie rächt sich, behandelt sie die Hagar schlecht, beleidigt sie, misshandelt sie. Wir würden heute dazu sagen, häusliche Gewalt. Von der Ehefrau gegenüber den Angestellten. Bis es schließlich nicht mehr zum Aushalten ist und Hagar davonläuft. Sie hat weit zu laufen. Hunderte von Kilometern durch die Wüste, zurück Richtung Ägypten. Sie als Frau alleine in einer gefährlichen Umgebung, nicht nur klimatisch. Wir waren früher im Sinai gewesen. Da ist es im Sommer ganz schön heiß. Wenn du da nicht genügend Wasser dabei hast, da hast du ganz, ganz schlechte Karten. Und dann als Frau schutzlos. Wie schnell kann sie vergewaltigt und umgebracht werden? Aber sie flieht, dass sie erst sieht sie ihre eigene einzige Chance darin. Sie erreicht schließlich eine Oase kurz bevor sie nach Ägypten kommt. Völlig ausgedürstet. Verhungert, wirft sie sich irgendwo unter so einen Dornstrauch oder eine Palme. Alle Leute in dieser Geschichte versagen. Alle miteinander. Abraham, Sarah, Hagar. Sie alle versagen. Und Hagar ist die Schwächste in diesem Glied, in dieser Kette. Und dort, in dieser Oase, da begegnet ihr ein Engel. Und dieser Engel spricht sie an. Er spricht sie sogar mit ihrem Namen an. Hagar. Hagar. Und er stellt ihr Fragen. Zwei Fragen. So mag Hagar ausgesehen haben, das ist eine ägyptische Frau. Zwei Fragen stellt er ihr. Wo kommst du her? Und wo willst du hin? Ich finde es interessant, in der Bibel sind wir immer wieder wie Gott und in dem Zusammenhang wird klar, durch den Engel spricht Gott selbst. dass Gott den Menschen immer wieder Fragen stellt. Gleich auf den ersten Seiten der Bibel. Adam, Adam, wo bist du? Zu Eva, was hast du getan? Kain, wo ist dein Bruder? Abraham, wo ist deine Frau Sarah? Hiob, wo warst du, als ich das und das gemacht habe? Israel, wo sind eure Propheten? Jesus zu der Ehebrecherin, wo sind die, die dich verklagen? Zu den Jüngern, was habt ihr? Ach, zu Mose, was hast du in deiner Hand? Gott stellt immer wieder Fragen. Fragen, die eine offene Antwort erlauben. Nicht eine rhetorische Frage nur, eine ehrliche Frage. Und so auch hier an Hagar, eine Sklavin, eine Frau, die nobody ist, die keine Ehre, keine rechtliche Stellung in der Gesellschaft hat. Persönlich angesprochen und jetzt eine Frage gestellt. Hagar, wo kommst du her? Und Hagar bekennt, mein Leben ist eine einzige Tragödie. Ich bin meiner Herrin davongelaufen, es war nicht mehr zum Aushalten. Nur weg von den Misshandlungen und der Gewalt. Ganz weit weg, ich bin völlig verzweifelt. So ehrlich darf Hagar vor Gott sein. Und zu der zweiten, die zweite Frage zu beantworten, kommt sie gar nicht mehr. Und dann spricht Gott selbst zu ihr. Geh zu deiner Herrin zurück. Ertrage ihre harte Behandlung und erstelle dich ihrer Führung. Ich weiß, das ist eine Zumutung. Aber dort will ich dich segnen. Und ich will da ganz viele Nachkommen schaffen. Ich werde ein großes Volk aus dir machen. Dein Kind, das du jetzt schon im Bauch trägst, sollst du Ismael nennen. Und Ismael heißt auf Hebräisch, Gott hat gehört, hat dich erhört, dich in deinem Jammer gesehen. Du, Hagar, bist wertvoll. Du bist in meinen Augen geachtet. Ja, dein Sohn, so sagt Gott, wird eine ganz markante Person sein, ein Führer werden, der im Streit leben wird mit allen anderen, wie ein Wildesel seine Freiheit genießen wird. Wenn man wörtlich übersetzt, der seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen wird, so müsste man wörtlich übersetzen. Also eine gemischte Zukunftsprognose für den Sohn. Was für eine Geschichtsprophetie liegt darin? Wenn wir die folgenden jetzt 4000 Jahre betrachten. Aber zurück zu Hagar. Hagar ist tief berührt. Gott selbst hat nach ihr gesucht und sie persönlich angesprochen. Er hat sich ihr in den Weg gestellt, er kümmert sich persönlich um sie. Und Hagar kann nicht anders, als Gott anzubeten, den sie durch Abraham kennengelernt hat und Sarah. Und dann kann sie bekennen, dann bekennt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir sehen daraus diese Antwort ist nicht das Ergebnis von philosophischen Überlegungen oder theologischen Studien. Nichts Abstraktes, eine abstrakte Welterkenntnis. Nein, das Ergebnis von was? Einer ganz tiefen Gottesbegegnung. Eine Gottesbegegnung auf der Flucht, beim Verdursten, dort, wo sie eigentlich nicht hingehört, wo keine Frau hingehört. Eine Gottesbegegnung einer Sklavin, die ungehorsam und rebellisch ist und die ganz, ganz viel falsch gemacht hat. Die begegnet Gott. In der Situation der Verzweiflung und der Ohnmacht und der Hilflosigkeit. Dort hat Gott an dieser Oase schon auf sie gewartet, um ihr zu begegnen. Und ihr Leben radikal zu verändern. Das ist der Kontext von dieser Jahreslosung. Nicht aus den Höhen, sondern aus der Tiefe heraus. Dort bekennt sie, du bist ein Gott, der mich sucht. Und ich sehe darin 4 verschiedene Aussagen. Das erste ist du. Du. Gott dürfen wir mit du ansprechen. Nicht mit sie, nicht unbestimmt. Sie, die Sklavin, die Ausländerin, die armselig ist, die gescheitert ist, die alles falsch gemacht hat. Die Person darf Gott mit du anreden, weil Gott sich ihr so zugewandt hat. Nicht den Siegertypen, nicht denen, die alles richtig gemacht haben. Gott hört Hagars verzweifelten Schrei der Hilflosigkeit. Und dort spricht er. Er verspricht ihr viele Nachkommen und eine gute Zukunft. So dürfen auch wir unser Herz vor Gott ausschütten, weil Gott sich in Jesus uns so zugewandt hat. Weil er so uns so nahe gekommen ist durch Jesus. Das haben wir erst vor wenigen Tagen an Weihnachten gefeiert. Dass Gott so zu uns gekommen ist. Ein zweites. Du bist Gott. Du bist erhaben und souverän. Du kannst es dir leisten, auch einen Abraham solche Fehler machen zu lassen. Und Sarah, deine Leute. Du bist der Herrscher, dem alles möglich ist. Du hast doch jetzt noch 100 Möglichkeiten, wie du eingreifen kannst. Du hast nicht die Kontrolle verloren. Du hast nicht den Überblick verloren. Du bist immer noch Gott. Ist dieses vertrauensvolle Bekenntnis. Du bist Gott. Ich weiß nicht, was bei dir in den letzten Wochen so gelaufen ist, ob Weihnachten ein wunderbares, harmonisches Familienfest war oder ob manches vielleicht auch ganz anders gelaufen ist. Ich weiß nicht, vor welchen Herausforderungen du stehst. Wenn du jetzt an das neue Jahr denkst, aber diese Zusage gilt dir, auch dir. Du darfst das nachsprechen. Du bist Gott. Du bist derjenige, der immer noch das in der Hand hält. Und du bist nicht nur Gott, du bist ein Gott, der sieht, der hinschaut. Du bist nicht blind und taub wie hinduistische Götter, die Menschen so jetzt füttern müssen, anziehen müssen, die sie versorgen müssen, Du bist auch nicht so weit entfernt erhaben wie Allah, dass du völlig unberührt bleibst von unseren persönlichen Tränen und dem Schmerz. Du bist nicht so überbeschäftigt, als du Prioritäten setzen müsstest und keine Zeit für solche Lappalien hast, so eine Sklavin, so nobody. Gott schaut hin. Er sieht die Welt in ihrer Schönheit, in dem Potenzial, in dem Reichtum, aber auch in der Zerrissenheit und der Kälte. Er sieht auch die Abgründe in deinem Leben, die Zerrissenheit, und er wendet sich nicht davon ab. Und er verurteilt dich nicht deswegen. Er schaut hin und nicht in den, mit Augen des Zorns, des Gerichtes, sondern des Erbarmens und der Hilfe. Er ist ein Gott, und der hinschaut, und das Wort im Hebräischen ist doppeldeutig, auch ein Gott, der sich schauen lässt. Auch dieser Aspekt ist mit dabei, der erkennbar ist, der sich offenbart, der sich offenbart hat in der Geschichte mit den Menschen, der auch Geschichte gemacht hat in deinem Leben. Das ist Gott, den Hagar erleben darf. Nur einen Schritt mehr. Ein Gott, der mich sieht, mich anschaut. Dich persönlich. Du bist angesehen. Das Wort im Deutschen ist ja doppeldeutig. Du bist angeschaut und gleichzeitig wird dir dadurch Würde, denn der, der dich anschaut, ist eine ganz besondere Person. In südlichen Afrika, da leben die Zulus. Und die Zulus, die haben eine besondere Begrüßungsform. Sobana, sagen sie. Das ist sowas wie Hallo. Aber wörtlich übersetzt heißt es eigentlich, ich sehe dich. Und die Antwort darauf ist, Levus Sobana, ich sehe dich ebenso. Und das meint nicht nur physisch, ich sehe, dass da eine Person vor mir steht, sondern ich sehe dich und ich schätze dich wert, ich anerkenne dich, du bist bedeutsam, dass ich stehen bleibe und jetzt mit dir ein Schwätzchen halte. Ganz, ganz viel kommt dadurch zum Ausdruck. Ich schaue dir in die Augen und ich sehe dort deine Freude oder auch deine Trauer. Ich sehe deine Schultern, ob sie kraftvoll sind oder gebückt, gebeugt. Ich sehe dich so, wie du bist. So wie Liebende sich gegenseitig in die Augen schauen. Und dabei ganz, ganz viel wahrnehmen und entdecken. Wir hatten kürzlich in Hoffenheim so ein Eheseminar so gehabt für Ehepaare, um deren Beziehung so zu stärken. Und eines der Ratschläge der Referenten war dort, schaut euch sorgfältig in die Augen, schaut euch richtig an. Und gerade wenn es auch mal Streit hat, schaut euch dort in die Augen. Dann werdet ihr ganz viel wahrnehmen. Ich nehme dich wahr, wie du bist mit deinen Erfahrungen, deinen Ängsten, deinen Sorgen, deiner Leidenschaft. Und ich schenke dir jetzt auch ungeteilte Aufmerksamkeit. Jetzt bist du die einzige Person, um die es geht. Ich akzeptiere dich, so wie du bist. All das schwingt in diesen Worten auch mit. Gott ist der, der mich sieht, der so mich anschaut. Wie schmerzvoll ist es, wenn ich jemand nicht angeschaut wird, übersehen wird. Früher war ich als Jugendlicher, als Kind nicht so ein sportlicher Typ gewesen. Und wenn beim Sportunterricht oder auf dem Schulhof dann Fußball gespielt wurde und die zwei Besten dann jeweils ihrer Mannschaft zusammenstellen durften, hat sie mir die besten Fußballspieler so in ihrem Team berufen. Tja, ich war oft einer von den Letzten. Naja, die man nachher noch irgendwie aufteilen musste. Aber nicht geraden geschätzt. Was macht das mit jemandem? Du wirst übersehen. Kann ja manchmal auch im Gottesdienst geschehen. Oder nach dem Gottesdienst. Haben da Freunde, mit denen will man gerne reden und dann sind ein paar neue Gäste da, oder die am Rande sind, die übersehen werden. Und irgendwann sich dann verdrücken, auch vom Gottesdienst. Keiner hat mich angesprochen. Ich habe das vor wenigen Monaten erlebt in unserer Gemeinde in Hoffenheim. Eine Person ist aus der Gemeinde ausgetreten, hat die Mitgliedschaft zurückgegeben. Natürlich bin ich dann zu ihr hin und habe gefragt und mich erkundigt. Ja, ich fühlte mich eigentlich nicht wahrgenommen im Gottesdienst. Mich hat nachher keiner angesprochen, so sagte diese Person. Obwohl ich eigentlich gedacht hatte, dass sie eine ganze Reihe von sehr engen Freunden gehabt hatte. Kann auch bei uns manchmal passieren. Bei den Zulus, ich komme zurück, da wird auf die Ahnen großen Wert gelegt. Denn in ihrem Animismus ist die Vorstellung, solange man an einen Menschen denkt, der verstorben ist, existiert er noch. Das Schlimme ist, wenn keiner mehr an eine Person denkt, dann hört er auf zu existieren. So in ihrem animistischen Denken. Wie wichtig es ist, wahrgenommen zu werden. Südafrika ist vielleicht weit entfernt. Ich möchte etwas Näherliegendes vielleicht wählen als weiteren Vergleich. Jetzt gerade vor Weihnachten ist ein neuer Film ins Kino gekommen, Avatar 2. Ich weiß nicht, wer von euch schon gesehen hat. Es ist dort eine Kernszene drin. Oder auch in dem Avatar 1 bereits. Es ist dort diese Zukunftsfilm und so im Jahr 2170 und so, auf einem anderen Planeten und so. Aber die Protagonisten dort, die begegnen einander. Die Frau sagt dort zu dem Neytiri, sagt dort zu Jake, I see you. Ich sehe dich. Sie meint damit, ich nehme dich an, ich schätze dich wert, du gehörst zu uns dazu. Natürlich, wie es im Film gehört, nachher gibt es eine Love Story, die verlieben sich dann ineinander. Ich sehe dich. Oder auf dem Filmplakat, so wie es aussieht, mit diesem ganz tiefen Blick, ich nehme dich wahr. Ich sehe dich. Wenn Hagar jetzt das über Gott aussagt, dann meint sie damit, ich sehe dich liebevoll an. Gott sieht mich liebevoll an. Er gibt mir Würde, Respekt, Ehre, Achtung. Ich bin wertvoll in seinen Augen. Ja, du bist wertvoll in Gottes Augen. So sieht Gott dich. Trotz deiner Schwächen und Fehler und Begrenzungen, Gott schaut dich so an. Und er sieht auch das immense Potenzial, die Möglichkeiten. Das, was ich auch in diesem Jahr, was jetzt vor uns liegt, als an ganz neuen Chancen ergeben kann, an Möglichkeiten. Und eine Person kann ich nur ansehen, wenn ich ihr ganz nah bin. Nur dann kann ich in die Augen schauen. Ich bin dir nahe. Suchen wir auch so Gottes Nähe, dass Gott uns, dass wir auch so Gott wahrnehmen können? Ja, und dann, er sendet Hagar zurück. Zurück in diese vertrackste Situation mit Abraham und Sarah. Zu ihrer harten Herrin mit all den Schwierigkeiten. Und er sagt, gerade dort, dort segne ich dich. Dort wirst du wachsen an den Herausforderungen. Deswegen, auch wenn du in manchen vielleicht Herausforderungen stehst, vertraue dort auf Gott. Lauf nicht einfach weg. Ja, es gibt Situationen, da müssen wir Entscheidungen treffen. Ging auch mir so schon. Ich war in beruflichen Situationen, wo ich wusste, hier muss ich kündigen, hier gehöre ich nicht hin, aber nicht aus dem Affekt. Das sollte sorgfältig überlegt und reiflich auch mit Gott besprochen sein. Für mich ist aber so tröstlich, dass sie, Hagar, die von Gott weggelaufen ist, die nichts von ihm wissen wollte, sie wird das Reich gesegnet. Vielleicht bist auch du enttäuscht von Menschen. Und Hagar hatte allen Grund gehabt dazu. Aber dort, dort segnet Gott Hagar. Und mehr noch, sie macht sie dort zum Segensträgerin. Menschen werden durch sie gesegnet. So wie Gott auch uns gebraucht, um andere zu segnen, nachdem wir von Gott gesegnet sind. Auch dazu lesen Sie diese Jahreslosung ein. Gott will sein Wesen, seinen liebevollen Blick auch in und durch unser Leben an andere weiterschenken. Und da geben uns gerade auch die Feiertage, wo wir persönliche Begegnungen haben mit Angehörigen, mit Nachbarn. Wir haben heute zum Beispiel heute Nachmittag noch einige Nachbarn besucht und mit ihnen Gespräch geführt, weil dort Gottes Segensträger sein dürfen. Ich fasse zusammen, Gott ist wirklich ein Gott, der dich sieht, egal wie es in deinem Leben aussieht. Und dafür möchte ich jetzt Gott danken. Danke, Herr, dass du uns so siehst, mit Augen voller Erbarmen, voller Liebe, voller Verständnis. Herr, dass du dich uns so zugewandt hast, selbst einer Person wie Hagar, die es gar nicht verdient hat. Herr, dass das auch für uns gilt. In den Herausforderungen unseres Alltags, in dem vielleicht Unerwarteten, was in den nächsten Monaten passieren mag, danke, dass du dabei bist. Dass wir immer wieder uns an dich wenden dürfen. Weil du ein Gott bist, der hinschaut und sich kümmert. Dafür danken wir dir. Amen.